Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und bei mir im virtuellen Podcast-Studio sitzt mir gegenüber Ursula Riechenberger. Sie ist Abteilungsleiterin des Deutschen Hafenmuseums in Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Riechenberger.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Das Deutsche Hafenmuseum in Hamburg, das klingt ja erstmal, ich sag mal, wenn man so zuerst hört, nicht nach einem Komplizen für die Zukunft, weil ein Museum stellt ja eigentlich so in der Regel die Geschichte dar. Bei Ihnen ist es nun besonders spannend, weil es geht zwar um die Geschichte, aber eigentlich ist das Deutsche Hafenmuseum noch ein Zukunftsprojekt, oder?
Genau, das Museum ist ein Zukunftsprojekt und auch, was wir mit dem Museum anstellen wollen, will Antworten geben auf zukünftige Fragen. Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und der Titel Deutsches Hafenmuseum ist eben etwas, was auch so ein bisschen die Perspektive schon aufzeigt, dass wir die Rolle von Hafen durchdenken wollen. Also wie, klar, auch wie war er historisch, wie ist er historisch in Deutschland verstanden worden, welche Häfen haben wir in Deutschland, aber welche Rolle spielt Hafen in der Zukunft? Und das nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern global betrachtet. Über 90% des weltweiten Güterverkehrs werden über Häfen abgewickelt. Migration, Einwanderung, Auswanderung, ganz, ganz viel passiert über diesen Knotenpunkt Hafen. Und deswegen finden wir es wichtig, einen Ort zu haben, an dem wir über diesen Ort sprechen können.
Aha, also nicht nur die Vergangenheit. Aber sozusagen, vielleicht müssen wir mal einmal kurz ausholen für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das nicht alles so aufmerksam verfolgt haben, was das Deutsche Hafenmuseum genau ist. Es gibt sie ja schon eine ganze Weile, mitten im Hafen in den sogenannten 50er-Schuppen. Was gibt's da heute schon zu sehen und was passiert da in den nächsten Jahren?
Genau, das kann ich gerne ein bisschen aufklären. Wir sind jetzt mitten im Hafen untergebracht in einem unter Denkmalschutz stehenden Kaischuppen. Das heißt, das Besondere an unserem jetzigen Museum ist schon, dass wir nicht als Museumsgebäude konzipiert worden sind, sondern wir sind an einem echten ehemaligen Arbeitsort im Hamburger Hafen. Und das war auch die Gründungsidee als Außenstelle damals vom Museum der Arbeit, den Hafen zu erklären aus der Perspektive der Menschen, der ArbeiterInnen, die in diesem Hafen gearbeitet haben und noch arbeiten. Und wir haben hier diesen herausragenden Ort, wo man Hafen mit allen Sinnen erleben kann. Im Umfeld ist der Zoll, der Fruchtschuppen, es gibt Umschlagsbetriebe, es riecht mal nach Pfeffer, nach Kakao. Und wir haben hier einerseits die historische Situation der Kaischuppen aus der Stückgutzeit, also ist gebaut worden, bevor die Container überhaupt eine Perspektive geboten haben. Und wir erklären hier, wie der Hafen funktioniert und welche Menschen in ihm gearbeitet haben und auch noch heute arbeiten. Und nun als Deutsches Hafenmuseum wollen wir noch viel, viel weiter uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, es ist eine sehr besondere Entwicklung auf zwei Ebenen. Einerseits wollen wir eben Museum neu definieren. Es ist vielmehr jetzt Austauschort, Diskursort. Es wird nicht nur Ausstellungen geben, sondern ganz viel Räume, wo man miteinander sprechen kann, wo man selber was tun kann, wo es Workshops gibt und wo wir auf Augenhöhe mit unseren BesucherInnen einfach Dinge diskutieren und durchdenken wollen. Und dafür wollen wir einen neuen Ort schaffen, einen sehr spektakulären Ort hoffentlich. Im Nachgang jetzt von Elbphilharmonie und anderen großen Kulturorten, die diese Stadt schon hat, mitten an dem in einem neuen Stadtteil, der entsteht, auf einem kleinen Grasbuch. Der wird an der Elbe liegen. Wir werden ein Grundstück an der Elbe bebauen mit einem neuen Kulturort und da eben über die Rolle von Hafen ganz grundsätzlich nachdenken. Und das soll eine schöne Architektur sein. Es soll eine hohe Aufenthaltsqualität haben und es soll zugänglich sein, auch ohne Eintrittsgeld, mit großen Bereichen, die frei zugänglich sind. Es soll auch ganz klassisch Ausstellungsort sein, aber es soll viel mehr sein als das. Und dafür eine schöne Architektur zu schaffen, das ist etwas, wo wir uns jetzt gerade auf den Weg machen, demnächst einen Architektinnenwettbewerb starten werden. Wir werden über das Thema Hafen sprechen. Wir haben mittlerweile ein Team aus 25 KollegInnen und mit denen gemeinsam wollen wir überlegen, was ist ein Museum im 21. Jahrhundert und was bedeutet Hafen und was können wir für den Hafen entwickeln, mit dem Hafen entwickeln. Das ist sozusagen die Perspektive für das Deutsche Hafenmuseum in Hamburg.
Das Deutsche Hafenmuseum war ja bereits Thema in der Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule Komplizen für die Zukunft. Mit der Volkshochschule produzieren wir auch gemeinsam diesen Podcast. Was gab es denn bei den Besucherinnen, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung an besonderen Fragen, Frau Eichenberger?
Beispielfrage, die ich benennen kann, ist tatsächlich von einer Teilnehmerin, die nach dem Hochwasserschutz gefragt hat. Also Klimawandel ist, glaube ich, ja wirklich unser Top-Thema von allen. Wie geht man damit um? Wie kann man seinen CO2-Fußabdruck reduzieren? Aber gerade in Hamburg auch, wie geht man mit Hochwasser- und Sturmflutereignissen um? Und Elbvertiefung für den Hafen hat dieses Thema ja auch nochmal auf andere Weise befördert. Und dann zu gucken, wie kann im Hafen sicher gebaut werden? Und denkt das Deutsche Hafenmuseum mit seinem Neubau an Hochwasserschutz? Und das fand ich ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema, weil wir dieses Museum ja nicht für die nächsten 10 Jahre, sondern im besten Fall für die Ewigkeit bauen wollen. Und wir da auch natürlich noch nicht antizipieren können, wie hoch wird das Wasser steigen? Wie gehen wir mit Starkregenereignissen um? Und aktuell, Sie sprachen es schon an, auf dem kleinen Grasbrook ist das Überseezentrum schon abgerissen, wird dieser ganze Stadtteil aufgeschüttet. Es wird ein Hafen gebaut, um besser gewappnet zu sein vor diesen Sturmflut- und Hochwasserereignissen und für mehr Abflussmöglichkeit zu sorgen, nicht so dicht alles zu bebauen. Und da haben wir, glaube ich, auch die Chance, mit einem deutschen Hafenmuseum so ein bisschen beispielgebend dafür zu sein, hoffentlich, wie kann man mit Großwetterereignissen umgehen, wie können wir uns besser schützen und da neue Modelle zu erproben, neue Bauweisen zu erproben, dafür erhoffen wir uns von diesem Projekt Deutsches Hafenmuseum auch einige Inspirationen, die dann sich vielleicht auch auf andere Projekte übertragen lässt.
Für alle, die schon mal da waren in dem 50er-Schuppen, in dem das Hafenmuseum heute ist, da sieht man ja noch richtig, das ist sozusagen, das hat so eine Lagerhallenatmosphäre. Wird das, wenn ich das sozusagen richtig erinnere, soll doch sozusagen das, dieser Neubau, den Sie gerade so ganz grob umrissen haben und auf den wir sehr gespannt sind, ja durchaus in der Nachbarschaft des heutigen Standorts entstehen. Und es gibt ja seit 2020, wenn ich das richtig erinnere, ein durchaus, ich sage jetzt mal, spektakulären Neuzugang, den wahrscheinlich alle Hamburgerinnen und Hamburger kennen, der auch heute schon Bestandteil des Hafenmuseums ist und dort auch sein wird, die Peking.
Ja, denn also das haben Sie sehr gut dargestellt. Die Peking ist unser neues Wahrzeichen und sie ist jetzt schon da seit 2020 und sie liegt jetzt an dem alten Standort am Schuppen 50a und ist für uns einmal natürlich wunderschön restauriert worden. Über 3 Jahre sehr intensiv wieder in den alten Zustand zurückgebracht worden. Sie war zwischendurch Internatsschiff, sie war Museumsschiff in New York und in 3-jähriger aufwendiger Arbeit ist sie wieder zu dem ursprünglichen Frachtschiff geworden, zu dem legendären Flying P-Liner, der Hamburger Fairmaster. Endlich hat Hamburg wieder einen Hamburger Fairmaster an der Kaikante liegen und er ist öffentlich zugänglich und er ist barrierearm zugänglich. Wir haben Fahrstühle beispielsweise an Bord. Also ein echtes Hamburger Wahrzeichen, was, glaube ich, für alle Menschen in auf höchst emotionaler Weise sehr anschaulich macht. Wir sind eine Hafenstadt, wir sind mit der Welt vernetzt auf dem Wasserweg und nicht nur seit heute mit riesen Containerschiffen, die 24.000 Teufel fassen, sondern schon sehr, sehr lange, auch als es noch Segelfrachtschiffe gab, die nur mit Windkraft um Kap Horn und über die Ozeane gesegelt sind. Und wir werden diesen Standort Schuppen 50a erhalten und wir wollen mit der Peking schon, ja, natürlich ein Wahrzeichen für Hamburg, dem Publikum zugänglich machen. Und wir wollen mit der Peking auch schon Themen, die dann später im Neubau eine Rolle spielen werden, thematisieren und zur Diskussion stellen. Denn die Peking ist einerseits ein wunderschönes Schiff, also da auf dem Deck zu stehen und am Bug den Titanic-Moment zu erleben, in die Ferne zu gucken, Richtung Elbphilharmonie, Richtung Stadt zu gucken und dann ja das Kopfkino starten zu lassen. Dieses Schiff ist 34 Mal um Kap Horn gesegelt, nur mit Windkraft, ohne Maschine. Und was hat das für die Menschen an Bord bedeutet damals? Also höchst emotional, aber es ist eben nicht nur dieser emotionale Moment, sondern dieses Schiff ist gebaut worden für einen Rohstoff, der damals heiß begehrt war, Salpeter, der aus Chile nach Hamburg transportiert werden musste. Und diese Lieferkette, was bedeutet das? Deutschland gilt als Exportweltmeister weltweit, vor allen Dingen Autos werden ja exportiert, aber für die Produktion, für das Leben in Deutschland braucht es ganz viel Waren, Rohstoffe, Güter, die nicht in Deutschland vorrätig sind. Deswegen gibt es schon seit Menschengedenken diesen weltweiten Verkehr von Waren und Gütern, um Länder zu versorgen, die dieses jeweilige Produkt nicht haben. Dafür steht die Peking. Sie hat nämlich Salpeter geholt, damals Grundstoff für Sprengstoff, Farben, Düngemittel, also unterschiedlichsten Nutzungen zugeführt worden. Und ja, da zu gucken, wie wurde produziert, wie wird transportiert, was hat das mit mir konkret zu tun gehabt und wie sieht heutiger Verkehr mit Chile aus, was kommt heute aus Chile hier an? Kupfer, wir haben in Hamburg die Firma Aurubis, einer der größten Kupferveredlerproduzenten weltweit. Es kommt Wasserstoff demnächst, es kommt Lithium, es kommen Avocados aus Chile. Und ja, wie funktioniert das? Was bedeutet das dort vor Ort? Aber was hat das auch mit unserem Leben zu tun? Da ist die Peking für uns Ausgangspunkt ganz vieler Diskussionen und Themen, die wir diskutieren wollen.
Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt leider nicht sehen können, ist, wie sie strahlen, wenn sie von der Peking erzählen. Das bleibt jetzt gerade mir vorbehalten. Vielleicht noch eine Frage zu diesem Ausblick sozusagen auf das neue Gebäude. Wann soll denn das soweit sein?
Ja, wir hoffen, dass wir Ende der 20er Jahre schon soweit sind. Grundsätzlich ist es so, dass der Meilenstein Architektenwettbewerb starten soll, möglichst noch in diesem Jahr, und dass wir dann quasi alle 2 Jahre Grund haben zu feiern. Nach 2 Jahren würde dann der Grundstein gelegt werden, nach weiteren 2 Jahren wäre das Gebäude fertig und dann nehmen wir uns noch 2 Jahre Zeit für die Einrichtung von Bibliothek, Ausstellungsräumen und Ähnlichem, sodass wir vielleicht sogar noch in dieser Dekade eröffnen können. Aber wir sind auch Realisten. Wir kennen Bauprojekte nicht nur in Hamburg, sondern weltweit, und gerade auch Kulturprojekte, öffentliche Bauprojekte dauern ihre Zeit. Und da kann ich nur alle ZuhörerInnen um Geduld bitten. Wir haben schon einen schönen Standort, wir haben die Peking, wir können ganz, ganz viel jetzt schon machen und wir hoffen sehr, dass dieser lange Prozess bis zur Eröffnung von allen mit Interesse begleitet wird und dass wir immer wieder kleine Schritte feiern können auf dem Weg bis zum Durchschneiden des roten Bandes vom Neubau.
Gut, also einen festen Eröffnungstermin gibt es, habe ich jetzt noch nicht erwartet, noch nicht. Das wäre auch sehr leichtsinnig, wenn man so auf andere Projekte guckt. Aber es gibt zumindest einen Plan und eine Aussicht. Nun gibt es ja in Hamburg bereits, ich sage es mal so, das Deutsche Hafenmuseum ist ja nicht das erste Museum, was sich mit der Schifffahrt und dem Hafen in der Stadt beschäftigt. Es gibt das Internationale Maritime Museum in der Speicherstadt. Wenn man ins Hamburg-Museum guckt, schaut, dann wird man dort auch, begegnet man ganz, ganz viel Hamburg und ganz viel Schifffahrt derzeit. Wie passt das sozusagen zusammen in dem Kontext? Und ich habe, glaube ich, noch, es gibt einen Museumshafen noch und so weiter und so fort. Und ich habe bestimmt noch einiges vergessen. Das wissen Sie alles besser. Wie fügt sich da das Deutsche Hafenmuseum ein?
Ja, also wir haben roundabout 70 Museen schon in Hamburg und natürlich kann ich da auch die Frage absolut nachvollziehen, wenn gefragt wird, brauchen wir noch ein Museum und noch so ein großes Museum, zumal eben das mit dem Thema Hafen ein Thema ist, was in ganz, ganz vielen Kulturorten schon vorkommt. Sie haben den Museumshafen Övelgönne angesprochen, das Museum für Hamburgische Geschichte, die Ballinstadt widmet sich sehr stark dem Thema Hafen auch aus der Perspektive Ein- und Auswanderung. Und das Internationale Maritime Museum, genau. Und das ist wichtig, weil das zeigt für mich auch und ich glaube für uns alle, wie wichtig Hafen für unser aller Leben ist. Er kommt wirklich an ganz, ganz vielen Ecken und Enden vor. Schiffe und Hafen haben viel mit ganz vielen persönlichen Geschichten zu tun und insbesondere auch mit Hamburg zu tun, die ja die größte Hafenstadt Deutschlands ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Raum dafür ist, auf Hafen auf ganz verschiedenen Wegen und Perspektiven zu schauen. Wir haben mit der Peking ein Segelschiff, das Ausgangspunkt ist, über globalen Handel und Lieferketten nachzudenken. Wir haben ein internationales maritimes Museum in einem herausragenden Gebäude, Kaispeicher B, auch ein echtes, authentisches Hafengebäude mit unglaublicher Sammlung. Diese Vielfalt von Sammlungen, die dort präsentiert wird, können wir gar nicht nachsammeln, wollen wir auch nicht, weil dort wirklich die Vielfalt von weltweiter Schifffahrt absolut sichtbar ist, deswegen ja auch das international im Namen. Und wir werden Themen, die in der Ballingstadt sind, die in den anderen Museen an anderen Orten anzutreffen sind, nicht in der Tiefe darstellen können, wie es die bestehenden Orte tun. Aber wir wollen gerne auch so ein kleiner Leuchtturm sein, um zu zeigen, hier in Hamburg, es gibt so viele Fragen an Hafen, an Schifffahrt und ihr findet Antworten nicht nur bei uns, sondern an ganz, ganz vielen tollen Kulturorten. Und macht euch auf die Reise und schaut euch auch gern noch in den anderen Orten um, stellt dort eure Fragen und findet Antworten auf ganz viele Aspekte, die den Hafen betreffen.
Genau, da macht es ja wahrscheinlich durchaus Sinn, wie Sie es gerade so andeuten, das auch miteinander zu vernetzen und zu verbinden.
Ja, auch ein wichtiges Thema tatsächlich die Mobilität zwischen den Orten. Das ist ja etwas, was in Hamburg, finde ich, herausragend mit den Haddock-Fähren passiert, dass der Wasserweg in den öffentlichen Personennahverkehr eingebunden ist. Und das wünschen wir uns als Deutsches Hafenmuseum natürlich auch, dass man uns nicht nur per U- und S-Bahn oder Bussen gut erreichen kann, sondern auch auf dem Wasserweg. Und viele der Kulturorte, die sich mit Hafen beschäftigen, liegen am Wasser, in Wassernähe. Und da eine gute Zuwägung im öffentlichen Personennahverkehr auf dem Wasser hinzubekommen, das ist, glaube ich, auch eine Perspektive für die Stadt Hamburg insgesamt, die noch ausgebaut werden kann. Es ist ja, eine Schwammstadt, es ist eine Stadt am Wasser, Elbe, Alster, Bille und da auch die Wasserverkehre immer mitzudenken in Mobilitätskonzepten, finde ich absolut sinnvoll und wichtig für diese Stadt.
Kaimauern gibt es bereits dort, dem sollte eigentlich nichts entgegenstehen. Nun verändert sich ja, wenn wir nochmal so ein bisschen gucken auf die nicht auf die inhaltliche Arbeit, die Sie im Deutschen Hafenmuseum machen. Der Hafen verändert sich ja, hat sich immer verändert, aber verändert sich auch gerade heute ganz rasant. Also wenn wir anschauen, neben Containerfrachtern und Frachtgut, was umgeschlagen wird im Hafen, passiert ja gerade Folgendes, dass wir immer mehr Kreuzfahrtschiffe im Hafen haben. Der Hafen ist auch ein starkes touristisches Ziel. Und an anderen Stellen wiederum wird er, Sie haben es gerade selber mit erwähnt, wird er zu einem neuen, wird er zum Stadtteil, wird er zum Lebensraum der früheren Hafen. Spielt das auch eine Rolle in Ihrer Arbeit sozusagen, die, ich sage jetzt mal, die neuen Entwicklungen im Hafen, sind die ein Thema?
Unbedingt, ja. Also die sind auf jeden Fall ein Thema und Sie haben richtigerweise gesagt, der Hafen verändert sich beständig. Der wird sich in 10 Jahren verändern, in 20 und auch in 100 Jahren wird er anders aussehen, als er heute ist. Und das ist auch ein Beleg dafür, warum der Hamburger Hafen so erfolgreich ist. Er ist ja, wie viele der ZuhörerInnen hoffentlich wissen, nicht an der Elbe gegründet worden, sondern an der Alster, am Nikolaifleet, entstand der erste professionelle Hafen Hamburgs. Dann wurde die Elbe weiter ausgebaut, der Binnenhafen, die Speicherstadt kam hinzu, dann der Sprung über die Elbe, die ganzen Schuppen, die aufgebaut worden sind, dann Altenwerder. Viele werden sich vielleicht noch erinnern an das Thema, wie Altenwerder zum modernsten Containerterminal umgebaut wurde. Also dieses Ringen zwischen Stadt und Hafen ist etwas, was die ganze hamburgische Geschichte schon begleitet und was uns natürlich dann auch im Museum beschäftigt. Und wir sind selber ja ein Akteur, der genau an dieser Schnittstelle verortet ist. Wir haben viel mit Hafenwirtschaft zu tun. Unsere Exponate, unsere Sammlung entsteht oft aus Schenkungen aus der Hafenwirtschaft. Denn Museum erzählt Geschichte mit Objekten. Wir benötigen diese Objekte. Und da ist die Hafenwirtschaft für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner. Aber natürlich auch die Nachbarschaft, die Bevölkerung im Umfeld. Wie nehmen Sie Hafen wahr? Wie nehmen Sie Veränderungen wahr? Auch Themen wie Lichtverschmutzung, Umweltverschmutzung. Ist es in der Nähe des Hafens immer laut? Was kann man tun, um da Lebensqualität zu verbessern? Aber auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit, den Erfolg des Hamburger Hafens da nicht zu schmälern. Und das kann nie eine allgemeingültige Lösung geben, sondern da, finde ich, kann Museum auch tatsächlich vielleicht solche Prozesse moderieren. Wir sind hoffentlich dann ein akzeptierter Ort von allen Beteiligten, von Hafenwirtschaft, Stadtentwicklung, Politik, Verwaltung, aber eben auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Menschen, die hier im Umfeld wohnen, um zu gucken, wie finden wir kluge, gute Kompromisse. Und dafür steht jetzt auch der kleine Grasbrook. Da war früher das Überseezentrum, ein wichtiger Bereich der Hafenwirtschaft, der jetzt abgegeben worden ist an die Stadt und wo zukünftig Menschen wohnen, arbeiten werden, wo ein Kulturort entsteht, wo eine Schule aufgebaut wird. Und da in gutem Austausch gute Kommunikation zu betreiben, dafür kann auch ein Hafenmuseum stehen, nicht nur Ausstellungen zu machen, sondern zu gucken, wohin entwickelt sich Hafen und nicht nur das Recht auf Stadt, auch ein Recht auf Hafen zu formulieren und zu gucken, wie man da zu klugen Kompromissen findet, denn der Hamburger Hafen liegt sehr nah an der Stadt und da muss man Kompromisse finden, um für beide Seiten, glaube ich, gute Lösungen zu finden.
Wir haben das gerade erwähnt, der neue Stadtteil entsteht. Wenn man mal sozusagen auf der anderen Seite der Elbe steht und herüberschaut, dann sieht man gerade dort, wo bis vor kurzem ja eigentlich noch die Hallen des Überseezentrums standen, gerade Planierraupen und Bagger irgendwie am Werk sind und das vorbereiten. Das bedeutet ja, wenn sozusagen das Hafenmuseum dann eröffnet wird, hoffentlich zum Ende des Jahrzehnts, dann ist da auch, dann haben sie auch schon gute Nachbarschaft. Im Zweifel dann ist der Stadtteil sicherlich noch nicht fertig, das ist die Elbphilharmonie auch nicht, aber dann werden da schon Menschen leben in ihrer Nachbarschaft.
Genau, das wird anders sein als beim jetzigen Standort. Jetzt sind wir ja mitten im Hafengebiet. Da ist nur Industrie und Gewerbe um uns herum. Und darauf freuen wir uns auch, weil einfach eine Nachbarschaft etwas ist, was hoffentlich dann unsere Fans sind, aber auch gerne Critical Friends, die einfach auch uns spiegeln, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was stört uns, was wollen wir, brauchen wir einen Flohmarkt am Museum, um einfach mal den Ort anders zu beleben oder was stört uns. Und das ist ganz, ganz wichtig, rund um Museum auch eine aktive Nachbarschaft zu haben und das werden wir hoffentlich in den neuen Stadtteil haben.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, sozusagen, dass Sie unter dem Hafenmuseum mehr sehen als sozusagen ein Ausstellungsort mit Ausstellungsstücken. Nichtsdestotrotz wollte ich noch einmal fragen, neben der Peking, was gibt es so an besonderen Exponaten, die Besucherinnen und Besucher schon jetzt zu sehen bekommen oder auch in Zukunft zu sehen bekommen? Vielleicht können Sie so ein paar Beispiele neben der Peking noch nennen zum Abschluss.
Ja, sehr gerne. Den Spannungsbogen schon mal ein bisschen aufbauen. Tatsächlich ist es so, dass wir noch sammeln werden. Das heißt, der Sammlungsschwerpunkt liegt aktuell sehr stark auf dem Hamburger Hafen, naturgemäß, weil das die Gründungsgeschichte des Museums ist. Und aktuell wird gerade ein Sammlungskonzept erstellt und wir gucken, wo können wir was noch sammeln. Und für uns relevant sind auf jeden Fall immer sehr große Objekte, weil der Hafen auch durch die große Technik, die große Dimension immer beeindruckt. Und wir haben hier am Standort jetzt schon die ganze Umschlagsthematik sehr präsent. Wir haben einen Van-Carrier, das ist also so ein hochbeiniger Portalhubwagen, der Container auf dem Land transportieren kann. Wir haben in unserer Sammlung einen AGV, ein Automatic Guided Vehicle, der quasi von Geisterhand auch Container bewegt. Also das Thema Digitalisierung, KI, mit welchen Objekten wollen wir das zeigen? Da haben wir wieder auch große metallische Objekte, mit denen wir die Technik zeigen. Aber wir sind kein reines Technikmuseum. Das heißt, wir planen auch eine digitale Anwendung, wo jede Besucherin, jeder Besucher erfahren kann, wo ist der nächste Hafen von meinem Zuhause. Und das ist, glaube ich, ein guter Augenöffner, um zu zeigen, welche Relevanz Hafen hat. Und wir wollen mit dem Thema Lieferkette weiterarbeiten. Wir werden künstlerische Positionen einbauen. Es gibt sicherlich ganz, ganz viel zu entdecken. Und das Schöne ist tatsächlich, dass wir uns jetzt auf den Weg machen, noch hoffentlich spektakuläre Objekte zu sammeln, aber auch vielleicht ganz kleine Objekte, die auch eine besondere Geschichte erzählen können, wie eine Fischer aus Chile, die wir jetzt neu in die Sammlung aufgenommen haben. Das ist im Grundsatz eine Münze. Und mit diesem Geld sind damals die Salpeterarbeiter in der Atacama-Wüste in Chile bezahlt worden, erklärt so ein bisschen Kapitalismus in Reinkultur, denn neben der Arbeitskraft von den ArbeiterInnen in der Wüste ist auch quasi noch das Geld von denen gewinnbringend eingebracht worden, denn sie sind in einer eigenen Währung bezahlt worden, die nur in den Bergwerksorten ausgegeben werden konnte. Sodass Aha. also die Bergwerksbesitzer doppelten Gewinn hatten, einerseits die Arbeitskraft und dann andererseits noch Produkte an die ArbeiterInnen verkaufen konnten und da auch noch zusätzliche Gewinne erwirtschaften konnten. Also es gibt eine Vielfalt von Objekten, Materialien, die man zukünftig im Museum erleben kann.
Also wir dürfen gespannt sein, was sich in den kommenden Jahren tut. Erstmal sind wir gespannt, was der Architektenwettbewerb bringt, wie das künftige Hafenmuseum aussieht, was bis dahin noch alles dazu kommt. Ich glaube, ein Besuch lohnt sich auch heute schon. Nicht nur der Picking, sondern auch der Schuppen und dem, was sich drumherum da tut. Und dann freuen wir uns und hoffen auf eine Eröffnung noch in diesem Jahrzehnt. Vielen Dank, Frau Riechenberger, für den Besuch in unserem Podcast und diesen Ausblick. Ich wünsche viel Erfolg für Ihre Zukunft und unsere Zukunft.
Vielen Dank. Dem schließe ich mich gerne an. Viel Erfolg für die Zukunft dieser Stadt und für die Kultur in dieser Stadt.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.